ARD.
Kita-Jahr beginnt. Neues Modell gegen den Personalmangel.
Angst vor Eskalation. Wird sich der Nahostkrieg ausweiten?
Und Krise beim Wohnungsbau. Kann modulares Bauen helfen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Es ist Dienstag, der 30. Juli und eins ist jetzt schon klar, das wird heute ein super Sommertag. Nicht nur in Köln und Hannover bei Jule Schöning und Moritz Zacho, sondern ganz sicher auch bei euch im ganzen Land.
Ja, einen schönen guten Morgen. Wie schön, dass ihr uns hört. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und ich bin mir übrigens sicher, dass mit dem guten Wetter im Moment, das müssen Sie herbeigezaubert haben, Moritz, die Kita-Kinder. Die singen doch immer alle laut und sehr oft auch herrlich schräg im Stuhlkreis. Guten Morgen, liebe Sonne, zeig uns her dein Gesicht. Das hat gewirkt und du kennst den bestimmt auch, den Kassenschlager, oder?
Ja, wunderschön, Jule, aber ich muss zugeben, ganz so textsicher wie du bin ich jetzt nicht. Man kann allerdings nur hoffen, dass der Nummer 1 Kita-Hit auch fleißig weiter in voller Chorgröße gesungen werden kann im Land, damit die Sonne eben weiter scheint und nicht am Morgen bei den Eltern vielleicht auch mal das Telefon klingelt.
Dann kriege ich zwischendurch den Anruf, es können nicht alle Kinder betreut werden, bitte lassen Sie Ihr Kind zu Hause. Da entsteht sehr viel Stress auf allen Seiten.
Ach, ehrlich, kenne ich gar nicht als Mama. Gerade auf dem Sprung zur Arbeit, zum Podcast zum Beispiel, dann kommt diese Nachricht, tut mir leid, das Kind kann nicht betreut werden. Eine Notsituation einerseits, andererseits ein ganz normaler Tag in Deutschland. Leider muss man sagen, es ist nämlich für viele Eltern in einigen Regionen ja nicht nur ein Sechser im Lotto, überhaupt einen Kita-Platz zu bekommen, obwohl ihnen seit über 10 Jahren einer für den Nachwuchs zusteht. Kita-Plätze in Deutschland, willkommen in der Mangelverwaltung. Da fehlen aktuell immer noch über 400.000 Plätze in Deutschland.
Und dann haben viele mit Glück einen ergattert und schon geht's weiter mit dem Mangel, denn plötzlich ist da niemand mehr da, der das Kind betreuen kann. Stichwort Personalnot. Um den derzeitigen Betreuungsbedarf zu decken, fehlen nämlich laut des kürzlich veröffentlichten Kita-Berichts des Paritätischen Wohlfahrtsverbands im gesamten Bereich der Kinderbetreuung bundesweit 125.000 Fachkräfte.
Ja, und das ist dann nicht nur für Familien ein Riesenproblem, sondern auch für die Erzieher und Erzieherinnen ist die aktuelle Situation nicht einfach. Sie bekommen dann nämlich oft den Frust, na klar, der Eltern zu spüren und können gleichzeitig nicht ihren eigenen pädagogischen Anspruch erfüllen. Sehr oft müssen sie ja dann auch mehr Kinder betreuen als eigentlich gedacht. Und das ist wahnsinnig anstrengend und macht den Job nicht unbedingt attraktiver. Aber das ist es ja genau, was nötig ist. Der Job muss attraktiver werden. Mehr Menschen sollen motiviert werden, in Kitas zu arbeiten.
Ja, aber genau dieser Motivationsschub, der kommt jetzt. Denn yes, es gibt verschiedene Vorstöße, um den Weg in die Kita zu erleichtern. Eine Idee, die auch schon in Bayern praktiziert wird, in Brandenburg und Niedersachsen wird sie zumindest diskutiert und in Nordrhein-Westfalen dann ab Freitag, da wird sie schon getestet. Quereinsteiger sollen das Personal entlasten. Kommt dir das vielleicht bekannt vor, Jule?
Ich muss mal nachdenken. Ja, absolut. Bei den Lehrern gibt es das Modell ja auch schon seit Jahren. Damals war es eine Notlösung, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken. Inzwischen ist es längst zum Normalfall geworden. Im Jahr 2022 wurde jede 10. ausgeschriebene Stelle im Schuldienst mit einem Seiteneinsteiger oder einer Seiteneinsteigerin besetzt. Und jetzt soll das Ganze nach und nach eben auch Einzug in Kitas halten.
Ja, wir haben uns natürlich gefragt, wie läuft denn so ein Quereinstieg? Nach einer Expressschulung von 120 Stunden sollen künftige Quereinsteiger direkt eingearbeitet werden. Der Vorteil also, sie sind direkt vor Ort in den Kitas tätig, lernen auch so direkt berufsbegleitend. Sie werden dann außerdem bezahlt, was bei Erziehern in der Ausbildung ja längst noch nicht die Regel ist. Und sie können sich von einer Assistenz bis zur Ergänzungs- oder Fachkraft ausbilden lassen.
Das klingt erstmal gut, da gibt es aber dann doch einen großen Nachteil. Sie binden natürlich auch wieder Zeit von ausgebildeten Erziehern, die sich um sie kümmern müssen. Aber jetzt natürlich dann noch die große Frage, leidet da dann nicht auch die Qualität der Betreuung? Das befürchtet zumindest dieser Vater.
Es geht ja nicht darum, dass die Kinder nur verwahrt werden oder dass sie halt eben unfallfrei den Vormittag überstehen, sondern dass sie gefördert werden.
Ja, anders sieht das diese Mutter aus Baden-Württemberg.
Im Prinzip finde ich es gut. Ich vertraue da auf die Leitungen der Kitas, dass die einfach ganz genau gucken, weil natürlich es sind kleine Kinder, die sind nochmal schutzbedürftiger als Erwachsene. In der Erwachsenenbildung ist Quereinstieg auch manchmal schwierig, aber bei Kindern muss man einfach nochmal ein genaues Auge drauf haben, wer da kommt.
Ja, und wir würden gerne von euch wissen, was haltet ihr von diesem Modell des Quereinstiegs? Gibt es das bei euch auch schon oder würde euch das stören, wenn euer Kind nicht nur von einer Fachkraft betreut wird? Wir freuen uns da sehr auf eure Nachrichten. Schickt diese gerne per Mail oder WhatsApp. Die Nummer packen wir euch einfach in die Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Die Wahlrechtsreform der Bundesregierung ist zumindest in Teilen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Das geht aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hervor. Eigentlich hätte das Urteil erst heute Vormittag verkündet werden sollen, aber wegen einer Panne wurde es schon am Abend vorher im Netz veröffentlicht. Konkret geht es um die Grundmandatsklausel. Die hatte die Bundesregierung in ihrer Wahlrechtsreform gestrichen. Das ist laut Gericht aber nicht zulässig. Durch diese Klausel kann die 5%-Hürde umgangen werden, wenn Parteien mindestens 3 Direktmandate gewonnen haben. Davon hat zum Beispiel die Linke nach der letzten Bundestagswahl profitiert. Die Wahlrechtsreform wurde im März letzten Jahres von SPD, Grünen und FDP beschlossen, um den Bundestag zu verkleinern.
Bei einem Messerangriff im britischen Southport sind mindestens 2 Kinder getötet worden. 9 weitere Kinder und 2 Erwachsene wurden verletzt, mehrere von ihnen sogar lebensgefährlich. Ein 17 Jahre alter Tatverdächtiger aus einer Nachbargemeinde wurde festgenommen. Das Motiv ist da noch unklar. Die Kinder waren bei einem Tanzkurs, als der mutmaßliche Täter mit einem Messer bewaffnet in die Tanzschule eingedrungen war.
In Venezuela ist es nach der Präsidentenwahl zu Protesten mit teils heftigen Auseinandersetzungen gekommen. Die Sicherheitskräfte haben unter anderem Tränengas gegen die Demonstranten eingesetzt. Außerdem sollen Schüsse auf Demonstranten abgegeben worden sein, die auf dem Weg zum Präsidentenpalast waren. Der Nationale Wahlrat von Venezuela hat den Amtsinhaber Nicolas Maduro mit 51,2% der Stimmen zum Sieger der Wahl erklärt. Die Opposition kennt das offizielle Ergebnis nicht an. Und auch international hat es Zweifel ausgelöst. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zum Beispiel hat die Wahlbehörde dazu aufgerufen, alle Wahlergebnisse transparent zu veröffentlichen.
Im Nahen Osten entwickelt sich gerade ein Szenario, vor dem seit Monaten gewarnt wird und das beängstigt. Israel hat angekündigt, hart auf Raketenangriffe aus dem Libanon zu reagieren. Die gab es am Samstag auf israelischem Gebiet in den Golanhöhen. 12 junge Menschen sind gestorben, als sie einfach auf einem Feld Fußball gespielt haben.
Ich weiß nicht, ob wir uns von so einer Katastrophe erholen können. Wir haben das Blut von Kindern verloren, Kinder, die einfach Fußball spielen wollten. Der 7. Oktober hat sich in den Golanhöhen in Mashtal Shams wiederholt.
Das ist Wael Mughrabi. Er hat bei dem Angriff am Wochenende ein Familienmitglied verloren. Seit dieser Tat wird es rund um die Region noch mal unruhiger, noch mal gefährlicher, als es sowieso schon ist. Das Auswärtige Amt hat etwa 1.300 Deutsche deshalb nochmal dazu aufgerufen, den Libanon zu verlassen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Krieg in Nahost ausweitet. Und das hat viele, viele Gründe. Die wollen wir uns heute Morgen anschauen.
Ja, dafür müssen wir uns nochmal mit dem Raketenangriff vom Wochenende beschäftigen. Die 12 jungen Menschen sind durch eine Rakete gestorben, wie sie nur die Terrororganisation Hisbollah benutzt. So stellt es zumindest Israel dar. Die Terroristen bestreiten wiederum, dass sie für den Angriff verantwortlich sind. Israels Ministerpräsident Netanyahu ist sich aber sicher, dass die Rakete von Hisbollah-Gebiet im Libanon abgeschossen wurde, das direkt an israelisches Gebiet angrenzt.
Dazu muss man dann wissen, das wäre nicht der erste Raketenangriff der Hisbollah auf Israel. Seit dem Überfall der radikal-islamischen Hamas auf Israel im Oktober mischt sich auch die Hisbollah immer wieder in den Konflikt ein und beschießt Israel fast täglich mit Raketen. Mehr als 100.000 Menschen haben Israels Norden deswegen verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Einige hundert wurden getötet.
Und jetzt ist es so, dass alle darauf warten, wie Israel auf den Raketenangriff vom Samstag reagiert. Das zuständige israelische Sicherheitskabinett hat gestern genehmigt, militärisch gegen die Hisbollah vorzugehen. Und Ministerpräsident Netanyahu hat, Stand jetzt, heute Morgen um 5 Uhr angekündigt, hart gegen die Hisbollah zurückzuschlagen.
Dafür hätte Israel 2 Optionen dann, meint Guido Steinberg. Er ist Islamwissenschaftler, er war Terrorismusexperte und hat den Bundeskanzler beraten. Für ihn ist es sicher, dass Israel mit Luftangriffen zurückschlagen wird und entweder das Hauptquartier der Hisbollah in Beirut angreift, der Hauptstadt des Libanon, oder es wäre möglich, die Terroristen in ihren Stützpunkten im Hinterland anzugreifen. Option 1 wäre wohl die deutlich blutigere mit vielen, vielen zivilen Opfern, meint der Terrorismusexperte.
Beide Szenarien könnten dazu führen, dass sich der Nahostkrieg ausweitet, und davor warnen die USA, Frankreich und auch andere Länder schon seit Monaten. Sie haben Israel aufgefordert, zurückhaltend zu reagieren. Und dann ist da noch die Türkei. Der türkische Präsident Erdogan hat gedroht, sich militärisch einzumischen, falls Israel den Libanon angreift.
Das Kuriose ist an der Situation auch, dass die Regierung im Libanon gerade relativ wenig machen kann. Sie hat kaum Einfluss auf die Terroristen der Hisbollah. Die werden vom Iran ja finanziert und gelenkt. Ein Vertreter der Hisbollah hat gestern gesagt, dass sie keinen umfassenden Krieg mit Israel führen wollen. Die Terrororganisation hat aber wohl schon Raketen verlegt, um sie bei Bedarf besser einsetzen zu können. Eine eigene Wohnung zu haben, ist für jeden von uns von existenzieller Bedeutung. Deswegen ist Wohnen ja auch ein Menschenrecht. Doch bei uns in Deutschland ist dieses Recht für viele Menschen eingeschränkt. Ein Grund dafür, es gibt schlicht zu wenig Wohnraum.
Die Bundesregierung hatte sich ja mal das Ziel gesetzt, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Das hat bisher aber noch nicht einmal geklappt. Und eine neue Prognose des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, die Prognose wird noch viel schlechter. Vermutlich liegen wir in 2 Jahren bei bundesweit nur 175.000 neu gebauten Wohnungen im Jahr. Das ist viel zu wenig für den Bedarf, den es gibt. Ein Gutachten der Immobilienweisen zeigt, bis 2027 könnten mehr als 800.000 Wohnungen fehlen.
So, und das können und wollen wir aber auf gar keinen Fall so stehen lassen. Da müssen Lösungen her. Und deswegen spielen wir jetzt ein bisschen Lego, puzzeln also so Wohnraum zusammen. Ungefähr so kann man sich nämlich das vorstellen, was die Bundesregierung da jetzt vorhat, um das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Zauberformel: modulares Bauen. Oder in einem Wort: Baukastensystem. Toilette, Küche, Wohn- und Schlafzimmer werden einfach in Fabriken vorgefertigt und dann dahin transportiert, wo das Haus zusammengesetzt werden soll. Andreas Göbel kennt sich damit aus. Er ist nämlich Projektentwickler von einem großen Modulbauer.
Der Ausbau heißt bei uns wirklich fertiger Fußboden, Tapete an der Wand, Möbel eingebaut, eine Küche eingebaut, wenn der Kunde es wünscht. Also wirklich so viel wie möglich im Werk zu machen, damit die Qualität hoch ist und auch man diesen zeitlichen Vorteil hat, der 3D-Modulbau sozusagen mit sich bringt.
Ja, und der zeitliche Vorteil, von dem Andreas Göbel hier spricht, ergibt sich dadurch, dass man zum Beispiel nicht auf Handwerker warten muss, weil der grobe Bau eben schon fertig ist. Und es entsteht sowas wie eine flexible Baustelle, kann man sagen. Die ist dann total unabhängig, auch vom Wetter, von starker Hitze, starkem Regen, den Jahreszeiten. Da geht vieles einfach schneller.
Ja, total viele Vorteile, die du da genannt hast, ne? Aber die Qualitätskontrollen, die gehen dann natürlich auch sehr viel leichter, weil ganze Wohneinheiten von einer Firma in einem Werk fertiggestellt werden und eben nicht viele verschiedene Hände daran arbeiten, die dann ja auch alle irgendwann mal überprüft werden müssen. Es gibt aber natürlich trotzdem einen Haken. Stichwort Föderalismus. Jedes Bundesland hat seine eigenen Bauvorschriften. Teilweise muss sich ein Hersteller dann bis zu 800 einzelne Baugenehmigungen besorgen.
Das sind ja 1, 2, 3, 4. So Modulhäuser gelten nämlich als, und das ist der Grund dafür, als Sonderbauten und durchlaufen einfach einen komplexeren Genehmigungsprozess. Die Bundesregierung hat das Problem aber erkannt, immerhin, und plant, die Bürokratie bei Bauvorschriften zu entschlacken. Da geht es um so Vorgaben wie die Anzahl von Steckdosen oder die Deckenhöhe. Es wird offenbar schon an einem Gesetzentwurf gearbeitet, dauert dann wahrscheinlich 3 Jahre, egal. Tja, ist das modulare Bauen also das Wohnen der Zukunft?
Na, die Bundesregierung sieht es zumindest als Teil einer Lösung an, um die bundesweite Wohnungsnot einzudämmen. Deshalb will sie eben diese Bauweise künftig auch fördern. Das erkennen auch immer mehr Wohnungsunternehmen und setzen dann auch auf diese Bauweise. Für uns Endverbraucher ergibt sich der Vorteil: schnell rein ins Eigenheim. Andersherum bleibt für uns aber nicht so viel Platz für eigene Ideen. Die Idee vom romantischen Eigenheim also, die geht wohl anders. Was hältst denn du davon, Jule?
Also ich habe erstmal so bei diesem Lego-Ding an Plattenbauten gedacht, die ich ehrlich gesagt auch irgendwie ganz cool finde, aber so diese Vereinheitlichung stört mich dann doch ein bisschen. Aber dieses Baukastenprinzip da scheint flexibler zu sein. Ich habe mir da mal Bilder im Netz angeschaut und das finde ich eigentlich wirklich ganz schön. Und es könnte vor allem auch helfen, hier in Köln, ne, ist ja ein Sechser im Lotto, überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu finden.
Ja, ist in Hannover auch so. Also Hannover ist ja auch eine Großstadt mit großen Unternehmen, außerdem auch eine Unistadt. Und durch die Nähe zur anderen Unistadt Hildesheim pendeln eben auch viele Studentinnen und Studenten zum Wohnen nach Hannover.
Also wenn modulares Bauen der Schlüssel zu mehr, vor allem auch günstigem Wohnraum ist, der ja dringend benötigt wird, dann könnte Lego spielen, das Baukastenprinzip, doch vielleicht eine richtig gute Sache sein.
Und zum Schluss natürlich noch unser Blick auf Olympia. Wir zählen mal die Medaillen, die wir gerade haben. Eine zweite ist noch dazugekommen. Vielseitigkeitsreiter Michael Jung hat im Einzel gewonnen. Für den 41-Jährigen ist das schon die vierte Goldmedaille bei Olympischen Spielen.
Ich will aber dann morgen auch die dritte Medaille zählen. Auf jeden Fall hoffentlich hier bei uns im Podcast. Heute gibt es da bei den Schwimmern eine Entscheidung über 800 Meter Freistil. Da könnte der Sven Schwarz bei dir aus Hannover, Moritz, gewinnen.
Yes.
Wir drücken die Daumen. Außerdem hat unser Goldjunge Lukas Mertens noch mal die Chance, über 4x200 Meter Freistil Gold zu holen. Und wir hören uns dann morgen wieder, oder? Wir können eigentlich auch schwimmen heute bei dem schönen Wetter, Mo. Ist doch eine super
Machen
Sache,
wir.
Oder? Habt einen tollen Tag. Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.